Sie ganz herzlich. Schönen Dank auch für die Einleitung und Einladung. Im Grunde kann ich das nur noch mit Bildern unterlegen, was Sie hier schon gehört haben von Herrn Bischof. Ich hoffe jetzt, dass ich reinkomme in mein PowerPoint. Ich habe sehr viele, geht schon los, Fachmann. Ja, nee, eigentlich müsste ich da erstmal den hier zu haben, aber ich habe es auf dem Desktop drauf. Ich habe sehr viele Bilder. Wir werden sehen, dass wir nicht jedes Bild einzeln exakt besprechen, sondern nur die Tendenz dieser einzelnen Bilder. Wie, ist hier niemand, der sich hier bestens mit dem Ding auskennt? Brauchen Sie Geld? Ich habe meinen Stick auf den Desktop gezogen. Ich bin auf dem Desktop. Ja, da war ich eben. Und langsam, da muss Quantica draufstehen. Könnten, da ist ja schon was hier. Da war es eben, ja. Da oben ist er. Ja. Und jetzt noch da. Nee, Ansicht, das war schon richtig. Bildschirm. Da, Bildschirmpräsentation und jetzt Vollbildschirm. Ja, jetzt, ja. Präsentation vorführen. Das war doch eben.
Sie haben ein Headset an, also Sie haben schon ein Mikrofon. Sie brauchen das Handmikrofon gar nicht benutzen, weil Sie sind ja schon verkabelt hier.
Alles klar. Ja, herrlich. So, jetzt müssen wir aufholen. Ja, Licht ausmachen wird hier noch empfohlen, damit die besser da ist. Also, wir haben eine Eingangsfrage. Wir wissen ziemlich genau, ich bin eigentlich Biologe von der Tätigkeit her, wir wissen ziemlich genau, wie die Physiologie, also die Funktion des Lebens abläuft, aber das Wesen des Lebens ist damit noch lange nicht erklärt. Und das hat eben zu tun mit dem Bewusstsein, mit dem Unterbewusstsein, mit der Vernunft, mit den Gefühlen, mit Geist und Seele. Es ist schon immer eigenartig, wenn man den Menschen so charakterisiert. Wir steuern mit unseren Gefühlen die Materie, ganz eindeutig. Auch mit dem Willen steuern wir die Materie. Wie sollte ich sonst zu Ihnen jetzt reden können? Aber die Wirkungsmechanismen werden dazu nicht erklärt. Und ich zitiere mal ein paar, die ihren Nobelpreis bekommen haben, weil man denen ja mehr glaubt vielleicht. Das Argument, lebende Organismen seien nur mit den Gesetzen der Physik und Chemie zu erklären und es gebe keine Vitalitätskraft, stimmt nicht mit der modernen Quantentheorie überein. Das heißt, die großen Quantenphysiker, wie eben jetzt auch Schrödinger, wussten schon sehr viel mehr, als die Gesellschaft wusste. Es mangelt der Welt der Naturwissenschaft an allem, was eine Bedeutung in Bezug auf das bewusste, anschauende, wahrnehmende und fühlende Wesen hat. Völlig richtig. Wissenschaft sind Sukzessionsregeln. Ich habe ziemlich Erfolg mit dem nächsten Bild. Ich hoffe, das kommt auch bei Ihnen an. Das ist die Sukzessionsregel. Es kommt nicht von mir, das Bild, aber ich finde es wunderschön. Es ist eben die Kausalität. Sehr provokativ, sage ich Ihnen. Ohne Bewusstsein existiert nichts. Tatsächlich überhaupt nichts. Alles, was wir über diese Welt erfahren, alles, was unsere Welt ausmacht, alles Erdenkliche ist bis heute immer und ausschließlich über ein menschliches Bewusstsein gelaufen. Sie können mir nicht mal entgegnen, dass es nicht so ist. Sie können es nämlich nicht beweisen, denn zum Beweis brauchen Sie ein Bewusstsein. Also geht doch wieder alles über das Bewusstsein. Ich gebe vier Hypothesen vorneweg. Bewusstsein, Unterbewusstsein ist für alles, was Menschen erleben, verantwortlich. Bewusstsein, Unterbewusstsein hat, was Materie betrifft, enorme Einflussmöglichkeiten. Wir benutzen nur ungefähr 5%, ich kann Ihnen die Zahlen nicht beweisen, es ist eine Schätzung dieser Möglichkeiten. Aber wir können lernen, weit mehr Möglichkeiten als die gewohnten zu nutzen, wenn wir, und das ist für mich immer das Allerwichtigste, den Wirkmechanismus von dieser Konstruktion erkannt haben. Kein Zweifel, ich habe früher Vorlesungen darüber gehalten, über das ganze Semester, es gibt sogenannte Placebo- und Nocebo-Effekte, also wissenschaftlich nachgewiesene Materieveränderung allein durch Vorstellung und Erkenntnis, also durch geglaubtes Wissen. Selbst jetzt kommt der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer auf die Idee, dass Ärzte Placebo-Effekte nutzen sollen, um, wie Sie dann schreiben, die Droge Arzt anzuwenden. Natürlich ist das Thema für die Medizin elementar wichtig. Schauen Sie, wenn immer wieder gegen Placebo getestet wird und man stellt immer wieder fest, zu 40-60%, manchmal sogar mehr, ist es ein Placebo-Effekt. Ja, warum nutzt man den Placebo-Effekt dann nicht? Bei jeder Therapie spielt das eine Rolle. Und ich habe noch miterlebt in meiner Laufbahn an der Universität, wie schließlich sich die Disziplin Psychoneuroendokrinologie und Psychoimmunologie etabliert haben. Es kommt auch immer mehr auf die sogenannten Phantomoperationen. Zuerst in Amerika an Parkinson ausprobiert. Dopaminzellen wurden nicht in das Gehirn reingegeben, sondern nur so getan, als ob, und trotzdem besserte sich Parkinson. Also allein die Merkmale einer vorgetäuschten Operation heilen. Ich habe gerade mit einem Kollegen wieder darüber gesprochen. In Deutschland wird es auch angewandt. Gefühle haben natürlich eine enorme Funktion. Ich weiß nicht, sehe ich das nur unscharf? Kann man das nicht noch ein bisschen? Ach, hier haben wir es doch. Ein bisschen mehr ist das nicht? Gefühle sind wichtig für die Beeinflussung unserer Materie, für die Reaktionsgleichschaltung in der Gemeinschaft, für Lernerleichterung und Konditionierung, für Situationsbewertung. Ich bewerte eine Situation, in der ihr Sinn und Bedeutung gebe über die investierten Gefühle. Es ist die Lebenserfahrung der Vorfahren, unsere Gefühle. Die sind uns angeboren. Sie existierten schon immer, ohne uns auch. Natürlich ist die Motivation entscheidend. Und sie dirigierten Glauben Richtung Krankheit, Nocebo und gegen Heilung, Placebo. Will man diese positiven Effekte optimieren, dann ist die Kenntnis der zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen für mich essentiell. Es geht um elementaren Energie-, Informations-, Kräfteeinfluss im submolekularen Bereich. Also wie funktioniert Placebo, Nocebo? Dieses, was Sie jetzt hier sehen, ist erstmal als Modell zu sehen. Und ich versuche, Indizien zu sammeln, Ihnen zu erzählen, dass es so auch abläuft. Also Gedanken aus Vernunft und Gefühlen, entsprechend Aktivität des Bewusstseins und Unterbewusstseins, sind unmittelbar verbunden mit der Beeinflussung von Materiemassen und physikalischen Energien, wobei ich Information definiere als kodierte Energie. Es sind immer ja, letztlich Begriffsmomente, die hier eine Rolle spielen. Jemand anders hat es anders definiert. Ich versuche immer zu definieren, wie ich es gebrauche. Gedanken können deshalb leicht Körpermaterie und andere Materie beeinflussen. Zuerst die kortikale Ebene. Das wollen wir ganz kurz machen. Das zeigt nur noch mal, was passiert. Also ich gebe hier eine Spritze mit Kochsalz, sage dem Patienten, da sind Schmerzmittel drin. Und tatsächlich werden dann nachweislich bestimmte Synapsen mit bestimmten Neurotransmittern beaufschlagt im Organismus. Das kann man dann nachweisen durch bestimmtes Screening im Gehirn. Und der Körper tut so, als ob er seine Schmerzmittel bekommen hat. Erwartung und Glaube schaltet reales Erleben. Es gibt Opioid-Treatment, das man in der Verum-Situation nachweist, hier draußen. Dann gibt es den Placebo-Responder und es gibt auch Placebo-Non-Responder. Das heißt, manche wollen einfach nicht, dass das so läuft. Das Prinzip des Glaubens ist ein ganz besonderer Bewusstseins-Unterbewusstseinszustand, der uns in die Lage versetzt, Informationen abzurufen, die Energien steuern, mit der Konsequenz von Kraft- und Zeitoperationen an Massen. Zwei Haupteinheiten sind für das Erleben verantwortlich. Einmal unser Neokortex, das ist der Schaltmodus Bewusstsein, und das limbische System, das ist der Schaltmodus Unterbewusstsein. Und im Prinzip ist es so, dass der Neokortex, das ist ein Lernsystem, ein Sensor, ein Filter für die Effekte des limbischen Systems läuft. Der bewusste Geist, der analysiert, verarbeitet, entwirft Pläne, und der unbewusste Geist reagiert und steuert alle biologischen Prozessanpassungen, vermittelt Speicherung. Bis 95% der Lebensaktivitäten werden hier entschieden. Intensiver Glauben bedeutet physiologisch Verminderung der linken Kortexaktivität, Vernunftreduzierung, und Erhöhung der Aktivität des limbischen Systems, also eine Art von Gefühlsauslieferung. Wenn das limbische System aktiviert ist, dann arbeiten auch unsere Schläfenlappen verstärkt. Und damit bekommt die Welt Sinn und Bedeutung. Wenn Sie das mal verfolgen, wenn wir etwas wahrnehmen, wird es zuerst projiziert, umgeschaltet auf die Schläfenlappen. Und nun werden Gefühle investiert, Sinn und Bedeutung gegeben, mithilfe des Hippocampus. Und nun entscheidet sich überhaupt erst, was wir wahrnehmen als Bild, als Gefühl, als Situation. Biofeedback-Experimente, sehr spannend, haben wir selber durchgeführt, was ich hier hingeschrieben habe, haben immer wieder gezeigt, dass Probanden lernen können, allein durch Beobachtung der Blutdruckanzeige den Blutdruck zu senken oder anzuheben. Oder allein durch Sehen, wie die Perfusion, wie die Durchblutung stattfindet, die Durchblutung zu ändern. Wir haben auch Geräte zur Sauerstoffpartialdruckmessung. Selbst die konnte durch das Konzentrieren auf den Messwert nach oben und nach unten versetzt werden. Das, was eigentlich schon auch in Princeton immer lief, aber es war schön, das selber nochmal zu sehen. Die zweite Ebene ist die Transmitter-Rezeptor-Ebene. Es gibt also einen molekularen Mechanismus, der in diese Gefühlsmomente sehr stark eingreift. Feedback heißt, Gefühle, Stimmung schalten Materie zwecks Ausschüttung körpereigener Drogen. Schaffen wir es nicht, dieses Lämpchen da irgendwie noch wegzukriegen? Wenn das ein Schalter ist. Ja, danke schön. Mühe war es wert. Also wir haben erstmal eine Ausschüttung von Neurotransmittern, Mediatoren, Hormonen, nur aufgrund unserer Gefühle. Und umgekehrt, diese Drogen, die hier ausgeschüttet wird, diese körpereigenen Drogen, die schalten nun effektivere Gefühle und Stimmung, die wiederum die eigene Körpermaterie und, sehr spannend, offensichtlich, das war schon mal ein Anfang, hier war was passiert, offensichtlich, also das macht Hoffnung, eben habe ich gesehen, da hinten war schon dunkel. Ausschüttung der Drogen schaltet jetzt Körpermaterie und offensichtlich auch die Materie außerhalb des Körpers. Das ist natürlich wieder etwas, was wir als Wirkungsmechanismus dringend erfahren müssen. Es gibt für jeden vielleicht noch nicht bekannt diese wichtige körpereigene Droge DMT, also das Dimethyltryptamin aus der Zirbeldrüse. Jetzt nicken einige. Ich frage mal, wie viele haben es noch nicht gehört? Dann lohnt es sich weiterzumachen. Das ist das Molekül des Bewusstseins, Dimethyltryptamin, DMT. Die Gehirnfunktionen sind auf eigenes DMT, na so einfach, also wirklich, aber versteckt, angewiesen. Und interessant ist, dass nicht nur wir dieses DMT besitzen, sondern Tierreich und Pflanzenreich besitzt es auch. Ursprung ist die Zirbeldrüse. Ich erinnere daran, dass Descartes damals sagte, unsere Gefühle und unsere Seele steckt in der Zirbeldrüse. Was ist die Funktion dieser Droge? Steigerung der Aktivität des limbischen Systems, das war ja unser Gefühlsgenerator. Verhinderung der Filterfunktion durch bestimmte Großhirnsubstanzen, also Neokortex wird zurückgedrängt. Und Folgen von DMT und nun extra bei höherer Dosis. Es macht den Körper bewegungsarm, stößt die Tür auf zu Welten, die unsere täglichen Vorstellungen weit überschreiten. Es kommt zu Visionen, zu übergroßen ekstatischen Gefühlen, zu Zukunftsvoraussagen, zu Telepathie. Es kommt zu Kontakten mit toten und körperlosen Weseneinheiten, zu einer mächtigen, liebevollen Präsenz, die der ganzen Wirklichkeit zugrunde liegt. Man erfährt Zeitlosigkeit, himmlische Klänge, Gefühle des Sterbens und der Wiedergeburt. Alles, was ich hier hingeschrieben habe, ist das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, die damals mit Genehmigung der Food and Drug Administration in Amerika gelaufen sind. Warum kann DMT Bewusstsein und schließlich sogar Materie steuern? Es dockt an Serotoninrezeptoren an im limbischen System, reguliert außerdem Rezeptoren, die andere Neurotransmitter steuern. Wichtig, die Ausschüttung von DMT ist erlernbar bzw. konditionierbar. Verstärkte Ausschüttung durch Umgebungs- und Selbstsuggestion, durch Rituale, zum Beispiel Yoga, insbesondere Kundalini-Yoga und durch Meditation. Auch wichtig, jeder Traum, auch die Nahtodsituation, stimuliert in größeren Mengen DMT. Trauminhalte werden durch DMT überhaupt erst möglich. Bedingungen der Intensiveffekte. Zusammen mit DMT müssen Enzyme ausgeschüttet werden, die verhindern, dass DMT abgebaut wird. Das sind diese Beta-Carboline und Pinolin oder Tryptolin. Das ist dann ein Dosis-Wirkungsverstärker. Und nun wissen wir wiederum aus anderen wissenschaftlichen Versuchen, der jeweilige Bewusstseinszustand, zum Beispiel durch Drogen, durch Verhalten, durch Vorstellung, schaltet differenziert die körpereigene Realität und die Persönlichkeit. Und wenn man jetzt lernt, die Persönlichkeit zu wechseln, auch das Ergebnis in Laborversuchen in Universitäten, verschwinden auch Krankheiten. Also solche Krankheiten wie Allergie ist gemessen worden und sogar, und das ist vielleicht noch aufregender, Diabetes verschwindet. Und jetzt kommen zugegeben sehr spektakuläre, zwei spektakuläre Sachen, bloß sie sind kontrolliert worden durch Wissenschaftler. Und deswegen führe ich sie an, weil die sind so frappierend in ihren Auswirkungen, dass mich sehr wundert, warum die Wissenschaft sich nicht darauf gestürzt hat, herauszufinden, warum das funktioniert. Das ist diese Sache, die jetzt wieder im Internet runterzuladen ist, von Mirin Dayo. Der ließ sich mit einem Florett durchstechen und man wusste durch die Kontrolle, dass auch vital wichtige Organe betroffen waren. Und trotzdem gab es weder Schmerzen noch Wunden. Das ist sozusagen eine medizinische Sensation. Und die Wissenschaftler haben gesagt, wir wissen einfach nicht, wie das funktioniert. Aber der Mirin Dayo sagte, ich fühle mich unverletzlich. Und solange ich diesen Zustand aufbauen kann, funktioniert das auch. Das ist eine weitere sehr interessante, kontrollierte Studie. Der Samadhi-Zustand eines Yogis. Und ich will es sehr kurz machen. Er wurde also unter der Erde sozusagen begraben und mit entsprechenden vitalen Messgeräten verknüpft und auch mit einer Kamera. Und Wissenschaftler von der Uni London und aus Indien haben das aufgezeigt. Wurde in der 6. Kongress für Herzkrankheiten berichtet, der Asienkongress, und ist auch in guten Zeitschriften, American Heart Journal, veröffentlicht. Der Yogi schaffte es über sein Bewusstsein, sein Herz anzuhalten. 2. bis 7. Tag Herzstillstand. Körpertemperatur eigentlich unmöglich, 34,8 Grad. Wissen Sie, bei dieser niedrigen Körpertemperatur würde der Sauerstoff nicht mehr vom Hämoglobin abdiffundieren können. Es ist einfach zu wenig Wärme. Und dann würde er eigentlich ersticken, so wie es im Schnee passieren kann. Aber der 8. Tag kurz nach der Beendigung des Experiments ist dann diese Darstellung. Das heißt, es kommt zurück, die Herzsignale, und dann wurde er rausgeholt, massiert, verlangte nach einem Glas Milch und dann ging es ihm wieder relativ gut. Wie können Gefühle und Glaube Materie detailliert steuern? Und nun kommen wir auf diese Quantenebene. Erstmal die Akteure des Geschehens. Wir sind Raum-Zeit-Konstruktion aus Atomen mit Massen, keine Frage. Massen sind Atomkern und Elektronen, also was der Schwerkraft unterliegt. Und diese Zusammensetzung nennen wir dann Materie. Frage, wie kann mein Wille, mein Geist, meine Psyche die Energie der Massen dirigieren? Und wir übersehen das einfach. Sie macht es jeden Moment meiner aktiven Lebensführung. Wie sollten wir ansonsten mit nichts anderem als unserem Willen, das ist ein pures geistiges Prinzip, sprechen, laufen und alle anderen motorischen Aktivitäten machen? Man kann den Organismus in verschiedenen Ebenen betrachten. Also normalerweise machen wir es aufgrund der Molekularphysik. Darauf baut sich dann die Anatomie-Morphologie auf. Darauf das Verhalten, also die Physiologie, die Funktion, also die Physiologie. Darauf das Verhalten, also die Psychologie. Aber wenn ich jetzt zu Ihnen reden will, dann muss ich mit einem Willen, was irgendwo sich hier etabliert, ganz hier unten angreifen, damit ich jetzt die Muskulatur der Stimmbänder so hin und her schieben kann, dass bei ausgeatmeter Luft dann die Konsonanten und Vokale rauskommen. Wir wollen das Beispiel nehmen, Arm heben. Um den Arm zu heben, müssen Muskeln kontrahieren. Klar, damit Muskeln kontrahieren können, müssen Membranen für bestimmte Minerale durchlässig gemacht werden. Das ist dann die Auslösung eines elektrischen Aktionspotenzials. Damit Membranen durchlässig werden, müssen bestimmte Proteine, Enzyme, Membrantore bewegen und öffnen. Damit Proteine, Enzyme, Membrantore öffnen können, müssen sie ihre Formstrukturgestalt, also ihre Konfiguration, zu einer anderen Formstrukturgestalt, Konformation, verändern. Damit eine Änderung zu der aktiven Proteinkonformation stattfindet, müssen Kraft- und Zeitoperationen auf Molekülbindungen der Proteine, Enzyme einwirken. Für diese Kraft- und Zeitoperationen müssen Spins der Elektronen, weil die verantwortlich sind für die Bindung der Moleküle, ihre Eigenschaften ändern. Damit Spins ihre Eigenschaften ändern, müssen Informationen fließen. Und eine Kanalkaskade dieser Informationsquellen ist Wille, Geist, Psyche, Bewusstsein. Erst unter diesen Voraussetzungen kontrahiert der Muskel. Wissen Sie, wir sind so gewohnt, dass das in uns automatisch abläuft, dass wir einfach nicht nachfragen. Ist doch eigenartig, dass das, was hier steht, was nicht anzuzweifeln ist, genauso läuft es. Steht aber in keinem Lehrbuch der Physiologie drin. Und das wäre doch eigentlich die wichtige Frage. Wenn wir also für einen Placebo-Planer danach suchen, welche geistliche Bewusstseinskräfte Materie beeinflussen, dann müssen wir nach denjenigen Kräften suchen, die Spins beeinflussen. Also nochmal, Spins der Elektronen sind verantwortlich für Molekülbindungen und ihre Änderungen. Aber das allein reicht nicht. Wir müssen erst einmal recherchieren, wie Geist, Psyche, Bewusstsein in Verbindung zum Körper organisiert ist. Und das machen wir jetzt ganz schnell, weil Herr Bischof hat es ja schon erzählt. Materie ohne Bewusstsein ist leblos. Wie kommt in unsere Materie das Wesen des Lebens, wie Geist, Seele mit unterbewussten Glauben und Stimmung? Endlich hat die Zeitschrift Nature sowas geschrieben. Deswegen habe ich es immer wieder drin. Der Wettroll sagt, dass die Geheimnisse und Schlüssel des Lebens in der Quantenphysik liegen, weil letztlich alles über die Quantenphysik in uns abläuft. Wir wollen jetzt hier, vorhin sagte ich Modell, hier ist ein Postulat. Wir haben schon gehört, Organismen, auch der Mensch, sind materielle Raumzeitkonstruktionen. Dies aufgrund quantenphysikalischer Gesetzmäßigkeiten. Also wir sind aufgebaut in Raum und Zeit mit Hilfe von quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten. Diese Konstruktionen schwimmen in einem Meer von Wahrscheinlichkeiten aus virtueller Energie und potenzieller Information, da kommen wir nachher noch drauf zu, und dies aufgrund, und nun hören Sie bitte, so ziehe ich mich immer aus der Affäre, aufgrund quantenphilosophischer Gesetzmäßigkeiten. Quantenphilosophie ist ein Begriff, der von Herrn von Weizsäcker definiert wurde. Warum hat er das gesagt? Weil Bewusstsein und Unterbewusstsein im Mittelpunkt dieser Geschehnisse steht. Und das werden wir uns jetzt noch genauer angucken. Wir haben 4 Komponenten der Schöpfung. Wir haben ein Hintergrundfeld. Ich nenne es immer gerne das Meer aller Möglichkeiten. Ein sogenanntes Rauschen, wo alles übereinander gelagert ist, als Quelle von allem. Herr Bischof sagte eben, es ist ein Vakuumfeld. Es wird auch mit Nullpunktfeld, übrigens auch mit Psi-Feld bezeichnet. Und das Wort Psi ist viel älter, als die Esoterik es gebraucht hat in der Wissenschaft. Zweitens haben wir die Materie, die haben wir bereits definiert. Es ist die Zusammensetzung von Massen, Atomkern, Elektron. Dann haben wir ein universelles, intelligentes Informationsfeld. Das Wort intelligent ist zielgerichtete Verarbeitung von Informationen, so wie es die Evolution gemacht hat. Und dann haben wir natürlich ein individuelles, intelligentes Infofeld, ein Wesenbewusstsein. Und hier müssen wir unterscheiden, Beeinflussung bereits existierender Materie, das kann ich, indem ich jetzt rede, Arm gestikuliere, aber wir können auch Neuschöpfung aus Nummer 1 heraus hinbekommen. Zum Hintergrundfeld. Wenn wir aus Atomen bestehen, dann ist das reiner Sternstaub. Ihre Elektronen waren schon in anderen Steinen, in anderen Pflanzen, in anderen Tieren, in anderen Menschen. Und in auf einer anderen Galaxie. Frage wieder, wer konstruiert? Wo steckt darin das Wesen und die Gesundheit? Und ich weiß nicht, warum die Gesellschaft sich so schwer tut. Und deswegen finde ich das hier wichtig. Bei Paul Watzlawick las ich von einem Betrunkenen, der nachts vergeblich seinen verlorenen Schlüssel unter einer Straßenlaterne suchte. Auf die Frage eines schließlich mitsuchenden Passanten, ob er den Schlüssel auch wirklich hier verloren hätte, antwortet er, nein, keinesfalls hier, aber dort drüben ist es zum Suchen überall viel zu dunkel. Wissen Sie, wir haben diese Erklärung, ich zitiere es doch immer wieder, schon von Max Planck gehört. Wir haben sie von Einstein gehört, ich komme immer wieder dazu. Aber die Gesellschaft hat es nicht mitbekommen. Zu diesem Vakuum. Also ich sagte, wir bestehen aus Atomkern und aus Elektronen. Und wenn wir den Atomkern beim Wasserstoffatom mal so groß machen wie ein Fußball, dann haben wir das nächste Elektron in 10 Kilometer Entfernung. Ja, und was ist dazwischen? Eben nichts als Vakuum. Und wenn Sie das hier lesen, ich habe endlich die richtigen Kommazahlen drin, wir und alle andere Materie bestehen zu 99% des Raumvolumens aus masseleerem Vakuum. Und ich frage immer gerne rein, aber wir haben jetzt keine Zeit, Sie antworten zu lassen. Wenn man diese Phase aus dem Körper eines Menschen entfernen würde, dann bleiben ungefähr 20 Mikrometer Größe übrig. Man müsste uns mit dem Mikroskop suchen. Damit Sie sich besser vorstellen können, wir mit Vakuum ziehen wir uns mal so hoch wie den Eiffelturm. Und wenn wir nun das Vakuum rausziehen aus dem Körper, dann bleibt die Größe eines Flohs übrig. Wenn wir aber vollständig, darf ich sagen, 99,9 und jetzt 99, wenn wir vollständig aus masseleerem Raum bestehen, was ist denn in diesem Raum drin? Der ist doch scheinbar viel wichtiger als dieses 0,0000001% Masse. Und dieser masseleere Raum geht von meinem Körper fließend über hier in diesen Raum, fließend über in die Atmosphäre der Erde und schließlich in den Kosmos bis in die Unendlichkeit. Es ist eben ein Hintergrundsfeld, das zusammenhängt ist. Es ist das Meer aller Möglichkeiten. Diese Phase enthält unvorstellbar viel virtuelle Energie und potenzielle Information. Es ist also kein Raum, weil es ja unendlich ist. Es ist ein Plenum, mit dem wir offensichtlich korrespondieren. Der Herr Wieler, ein Pionier der Quantenphysik, mir sehr lieb. Ein Glühbirnenvakuum enthält so viel Energie, dass alle Meere dieser Erde zum Kochen gebracht werden können. Wir Organismen können allerdings daraus nur einen sehr geringen Teil herauslösen. Aber wir nutzen diese Phase für Informationsaustausch. Wie machen wir das? Schrödinger hat ganz richtig gesagt, unsere jetzige Denkweise hätte eine kleine Bluttransfusion aus östlichem Gedankengut notwendig. Warum sagt er das? Weil alte indische Überlieferungen physikalisch korrekt von der Potentialität der großen Leere sprechen, die Milliarden von Dingen verschiedenster Form und Gestalt hervorbringen. Laut buddhistischer Lehre, die große Leere ist das Allumfassende, das nicht mit dem Sinne Erfassbare, das wie der unendliche Mutterschoß des Weltraums alle Formen gebiert, nährt, in sich beschließt, indem das Licht ewig strömt, ohne je verloren zu gehen. Das Wort Licht wurde gerne für das Wort Energie benutzt. Lehre wird definiert als die Abwesenheit aller Bestimmungen, die der Buddha als das Unentstandene, das Ungeborene, das Ungeformte, also die Sunyata, bezeichnet. Und die heutige Physik sagt eigentlich genau das Gleiche. Aus dem Vakuum der Lehre entfaltet sich die Welt. Alle Dinge treten aus dem Zustand der Lehre in eine wirkliche Erscheinung. Weil es in dieser Lehre so viel Information gibt, die intelligent, sprich zielgerichtet verarbeitet werden kann, kann man dazu auch Geist mit Bewusstsein sagen. Es enthält die Summe aller Ich-Informationen jedes Einzelwesen und bewirkt die universelle Schöpfungskraft. Wozu brauchen Lebewesen Körpermaterie? Wir schauen uns das noch mal an. Das hier ist Organismenmaterie. Atomkern und Elektron, wunderbar physikalisch definiert und gemessen. Aber der Raum zwischen Atomkern und Elektron ist dieser Riesenraum zu, da oben sehen Sie es wieder, 99,999% Vakuum. Und hier ist es Teil der geistigen Struktur. Völlig andere physikalische Mechanismen arbeiten hier. Alle lebenden Organismen, eingeschließlich der individuelle Mensch, besitzen eine konsistente Form, Struktur, Gestalt. Das sind Synonyme, die ich hier aufzähle, also die Bezeichnung. Das gilt auch für den Mikrobereich, für Molekülaggregate. Und das verwundert, denn alle 5 bis 7 Jahre sind ihre Massen, sprich Atomkern und Elektron, ausgewechselt. Und trotzdem bleibt Form, Struktur, Gestalt. Die Form strömen, umgekehrt, die Massen strömen durch die Form durch. Form, Struktur, Gestalt wird durch exakt aktivierte Bindung zwischen Atomen und Molekülen konstruiert. Wer erschafft funktionstüchtige Form, Struktur, Gestalt? Woher haben Sie die? Wie entsteht die jeweilige adäquate Bindungsenergie, die diese Form herstellt? Wieder Nobelpreisträger, der Herr Rupia. Wir betrachten gewöhnlich nur die Materie, weil wir sie sehen und anfassen können. Viel wichtiger sind jedoch die Wechselwirkungsquanten, welche die Materie zusammenhalten und deren Struktur bestimmen. Das ist nett. Oh, da oben vielleicht besser dann. Sie sehen hier nochmal exakt aktivierte Bindung zwischen Atom und Molekülen und damit Formstrukturgestalt. Der Lebewesen entsteht aufgrund von Urinformation, die den Bindungselektronen zukommt und sie garantiert adäquate Funktion. Formstrukturgestalt ist gleichbedeutend mit Informationszufluss aus dem Transzendenten, welcher in seiner hochkomplexen Form Bewusstsein genannt werden kann. Und diese Masse-Raum-Konstruktion erzeugt bestimmte Räume und jeder Raum im Mikro- und Makrobereich besitzt Resonanzcharakteristiken. Also wird Energie und Information durch Strukturen gebunden und bei Strukturänderungen kommt es zu erneuten energetischen Wirkungen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel sagen. Enzyme sind Proteine. Und damit Enzyme arbeiten, müssen sie eine ganz genaue Formstrukturgestalt haben. Sobald ich diese Formstrukturgestalt verändere, habe ich nur noch Proteinmatsch. Das Enzym kann nicht mehr arbeiten. Und wie genau das aufgebaut ist, sehen Sie, diese Aminosäuren sind aneinander gehängt mit ganz bestimmten Winkeln in der Bindung. 120 Grad, 122 Grad, 117 Grad, 121 Grad. Muss genau eingehalten werden. Sobald ich hier Fremdkräfte reinbringe und diese Winkel verändere, dann wird die Tertiärstruktur nicht mehr aufgebaut oder die Quartärstruktur und dann ist es vorbei. Wer empfängt diese Urinformation für Resonanzen? Es sind wieder die Spins. Sie kodieren Informationen für Kräfte. Und sie bauen dann entsprechende Formstrukturgestalt auf. Gehen wir nochmal in eine andere Richtung. Alle von uns gesehenen Bilder hängen von der Aktivität der Elektronen ab, die sich in jedem Körper befinden. Indem sie von einem Energieniveau zum anderen springen, absorbieren und senden, wir nennen das dann Reflexion, Elektronen, gewöhnliche Photonen, die das Bild jedes Körpers übermitteln. Also wenn Sie mich jetzt sehen, ist nichts anderes passiert, als dass hier die Energie als Photon bei mir an Elektronen reflektiert wurde und jetzt mit Ihrem Augenhintergrund in Resonanz gekommen ist. Wir und alle andere Materie sind nicht Bilder per se, wie sie uns im Gehirn präsentiert werden, sondern wir sind komplizierte Schwingungs- und Feldhologramme. Und wenn wir vorhin gefragt haben, wozu brauchen wir überhaupt Materie? Dann aus diesem Gründen. Materie unseres Körpers mit ihren Schwingungsfeldern ist notwendig, um Bindungsbrücken zwischen Massen zu bauen. Zweitens, um Energie und Information aus dem Meer aller Möglichkeiten, also dem massefreien Raum, aus dem Vakuum zu extrahieren. Um Energie und Information durch Materie festzuhalten, umzuwandeln und wieder abzugeben. Und natürlich ist sie notwendig, damit wir an der Erdoberfläche bleiben. Ohne Materie würden wir nicht angezogen werden und würden wegschweben. Falsche Formstrukturgestalt entsteht durch nicht adäquate elektrische, magnete und elektromagnetische Schwingungsfrequenzen. Wenn wir also von einer Säure-Basen-Haushalt sprechen, dann meinen wir eigentlich die H-Plus-Ionen mit ihren Schwingungskomponenten. Haben wir zu viele H-Plus-Schwingung, ist die Amplitude zu hoch, sprechen wir von Säure. Dann kann das Enzym nicht mehr arbeiten, weil die Formstrukturgestalt sich verändert. Oder bei den Elektronen, die sogenannte Redoxpotential. Haben wir zu viele oder zu wenig Elektronen, stimmt die Formstrukturgestalt nicht, weil die Schwingung sie verändern als Kräfte. Oder was wir Temperatur nennen, dann ist nichts anderes als eine elektromagnetische Schwingung im Terahertzbereich. Aber ganz wichtig, auch durch Gedanken können wir Formstrukturgestalt verändern. Wenn wir das aber können, muss es eine Energie geben, die mit den Gedanken synonym ist und die muss auf die Spins Einfluss nehmen. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Wenn wir diese Ebene betrachten, dann wäre Krankheit der Materie letztlich eine Störung der Bindung zwischen Molekülen und Heilung eine Wiederherstellung der adäquaten Bindung. Ich freue mich, wenn da hinten jemand so nickt. Das ist ja ein Feedback. Heilung ist ein aktiver Prozess nach Vorgabe von Naturgesetzmäßigkeiten und funktioniert auch durch Gedanken. Heilung unserer Körpermaterie ist vordergründig der Vorgang der Wiederherstellung der adäquaten Formstrukturgestalt zum Zweck der optimalen Funktion. Und nach dem, was ich vorher gesagt habe, durch Abrufen von Urinformationen. Primärer Sinn und Zweck von Heilung ist eine Notwendigkeit, also diese Heilung der Materie ist eine Notwendigkeit, um Resonanzen zum Empfang der Urinformation und zur Realitätsbildung, nochmal das identisch mit Kraft, Zeitphasen, Sinn und Bedeutung, adäquat zu gewährleisten. Wo ist der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Kräften? Nochmal eine kleine Schlaufe zur didaktischen Rückkopplung. Herkunft der Kräfte, der Zeitphasen und der Information und Sinn und Bedeutung laut neuer Physik. Schaltung aus Virtualität, mehr aller Möglichkeiten, Superposition, Kohärenz auf Realität. Festlegung auf eine Möglichkeit nennt sich dann auch Kollaps der Wellenfunktion oder Dekohärenz. Und nun erreichen wir die klassische Physik. Wichtig, Quantensysteme haben vor der Messung keine festen Eigenschaften. Sie sind eben nur Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten. Kein Quantenteilchen besitzt zum Beispiel einen Spin, bevor es gemessen wird. Ohne Zuordnung von Eigenschaften existiert nichts in Raum und Zeit, jetzt muss ich dazu sagen, für uns. Erst Elektronen, denen Sinn und Bedeutung, also Funktion zukommt, outen sich als Quelle von Ladung und Information für Kraft und Zeit. Prinzip der Entstehung und Beeinflussung aus dem Psi-Feld, also der virtuell überlagerten Wellenfunktion mehr aller Möglichkeiten des Wagens, entsteht durch ein Bewusstsein. Eine Energieübertragung, Kraft im Raum. Ein Vorher-Nachher, man spricht hier von Timelike-Übertragung, einer Ergebnisfolge von Vorher-Nachher und im Mikrobereich gibt es auch wieder ein Vorher. Ich kann zurück in der Zeit. Und Informationsübertragung, das ist Sinn und Bedeutung. Und nun ergibt sich Formstrukturgestalt als Raumzeitkonstruktion, ihr Aufbau und ihre Funktion. Jetzt entsteht das Sein, was wir wahrnehmen können. Das Dasein, das Gesundsein. Wir sagen die Realität dazu, weil wir nun etwas messen können. Kräfte sind messbar. Die westlich-kulturelle Sicht ist aber falsch in der östlich-kulturellen Sicht. Es ist ein Trugbild, diese Realität, Maya. Weil das eigentlich Wichtige ist eben das Vakuumfeld mit seiner energetisch-informativen Resonanz. Tatsächlich wird aus dem Vakuumfeld immer wieder Energie, konkrete Energie rausgeschmissen, für kurze Zeit. Und wenn sie dann in Resonanz liegt, gibt es eine Verfestigung. Und das ist auch der Ursprung laut östlicher Tradition. Es ist dieses mehr aller Möglichkeiten eine vollkommen gestaltlose Einheit, sagen die. Kann aus sich heraustreten, differenziert sich dann. Und der Buddhismus unterscheidet drei Kayas, den Dharmakaya, eine grenzenlos schöpferische, ungeformte Totalität, also unser Vakuum, aus der alle Dinge entstehen. Das Sambhogakaya, dem unmittelbaren, dauernden Aufblitzen von Energie aus dem Grund der Leere. Und das Nirmanakaya, das immer wieder Verdichten von Energie zu Form und Manifestation, das, was wir also mit Materie bezeichnen. Es gibt dazu richtige Determinationsexperimente. Und weil wir wie immer in Zeitnot sind, habe ich Ihnen damit ein Bild gezeigt. Jetzt muss ich es auch erklären. Also wenn wir hier ein Laser aufteilen in zwei Wege, dann kriegen wir eine Überlagerung. Und Überlagerung von Wellen gibt eine Interferenz. Und dann gibt es ein Interferenzmuster. Okay, jetzt wissen wir, es sind Wellen. Jetzt sehen Sie hier einen Schalter. Und dieser Schalter kann über einen Zufallsgenerator hier umgelenkt werden. Und wenn er hier umgelenkt wird, gibt es ein Kraftmessgerät. Ein Kraftmessgerät. Das liegt in Resonanz zu der Energie dieses Teilchens, was hier erzeugt wird. Und wenn das passiert, dann macht es Klick. Und nun ist es ein Teilchen geworden. Es ist determiniert worden. Und jetzt schauen Sie mal hier, wo ist denn bitte diese Wellenfunktion, die eigentlich oben noch zu sehen ist? Sie ist verschwunden, weil es eben ein Teilchen geworden ist. Und diese Realitätsgeneratoren arbeiten in uns unentwegt. Man nennt das dann Verfestigung. Aus Atom und Atom wird Molekül, daraus Molekülverband durch Verfestigung, durch Determination, daraus Funktionsträger, daraus Organe, daraus Regelkreise, daraus Organismen. Organismen sind Teil der Erde, das ganze System ist Teil des Universums. Und in jedem Würfel steckt Wellenfunktion, Resonanzmöglichkeit, Verstärkersystem, Sinngebungssystem und Generator neuer Wellenfunktionen. Kräftebindung zwischen Massen und Molekülen haben festgelegt, den Raum entspricht den Koordinaten, auf der die Bindungskraft arbeitet. Die Zeitdauer entspricht der Spanne, die eine Bindung bestehen bleibt. Also jede Bindung hat eine ganz bestimmte Energie und diese Energie sagt Ihnen, wie viel Zeit diese Bindung bestehen bleibt. Und determiniert ist auch Sinn und Bedeutung, muss von der Zielstruktur verstanden werden. Nun müssen wir unterscheiden, Selbstorganisation dieser Materie, Modulation der Materie durch den Geist und Modulation der Materie durch Außenenergien. Und wir wollen uns auf Punkt 2 weiterhin jetzt beschränken. Paul Davis, ein sehr guter Schriftsteller, Physiker, alternative Preise bekommen, also zum Nobelpreis, früher in Adelaide, in Neuseeland, jetzt in den USA. Die Lehre der Quantenphysik ist, dass Materie eine konkrete, gut abgegrenzte Existenz allein in Verbindung mit dem Geist erlangen kann. Was macht eine Quantenentität, bevor sie beobachtet und damit real geworden ist? Laut neuer Physik, die unbeobachtete Entität existiert in einer kohärenten Überlagerung aller möglichen Zustände. Das ist die Definition von Schrödinger schon 1926. Aber in dem Augenblick, in dem eine Messung analog eine Beobachtung durchgeführt wird, kollabiert die Wellenfunktion mit ihren vielen Zustandswahrscheinlichkeiten und das System ist gezwungen, einen einzigen Zustand anzunehmen. Das System ist in die Realität geschaltet worden. Der Berkeley sagte schon 1753, Sein ist wahrgenommen sein. Und nun kommt interessanterweise, dass das auch für die Information gilt. Damit Information in einen klassischen Zustand versetzt wird, also aus dem Meer der Möglichkeiten definierte Entitäten mit Sinn und Bedeutung werden, dafür muss Gefühlsqualität eingesetzt werden. Es zeigt sich nämlich, dass diese sogenannte Überlagerung, die Superposition im Meer aller Möglichkeiten, die von der Umgebung isoliert ist, das ist eine Voraussetzung natürlich, in diesem Stadium bleibt, bis ein bewusster, fühlender, das heißt einer, der Sinn und Bedeutung gibt, Beobachter auftritt. Bewusstsein, Unterbewusstsein lässt die Wellenfunktion kollabieren. Und jetzt definieren wir uns nochmal Bewusstsein, das ist leider nirgends richtig einheitlich definiert. Bewusstsein ist ein Modus eines Wesens. Modus nenne ich wie ein Schalter. Ein Schalter benutzt, wird hier benutzt. Eines Wesens, das bewirkt, dass Information als solche erkannt und zielgerichtet dem Verstand zur Verarbeitung zugeführt wird. Und Unterbewusstsein ist der gleiche Modus, der Information, Gefühle, zielgerichtet der Verarbeitung zuführt. Und Verarbeitung ist die Emotion, das nach außen Bewegte. Erst Gefühl, dann Emotion. Und das entspricht einem Ereignis, wird Sinn und Bedeutung gegeben. Zum Bewusstsein gehört alles Mögliche. Also Gedanken, Erkenntnisse, Erfahrung, Wissen, Wille, Wünsche, Intuition. Und das individuelle Bewusstsein, was vom Ich des individuellen Wesens benutzt wird, ist Teil des universellen Informationsfeldes und bewirkt die Schöpferkraft der Welt jedes Individuums. Das individuelle Bewusstsein ist Teil des universellen Bewusstseins, haben wir eben gehört. Bloß die Verbindungsintensität ist interindividuell stark unterschiedlich. Lassen wir wieder Nobelpreisträger etwas sagen. Der Wigner, die Quantentheorie beweist die Existenz eines universellen Bewusstseins im Universum. Was ist universeller individueller Geist? Wieder eine Definition. Informationen werden in einem Feld aufgenommen, gespeichert, zielgerichtet, was bei mir intelligent heißt, verwertet, mit Sinn und Bedeutung verknüpft. Insgesamt mit einem Bewusstsein verarbeitet, das Erfahrung ermöglicht. Das ist offensichtlich in alten Kulturen auch schon so bekannt gewesen. Die tantrischen Mystiker Tibets bezeichnen den Stoff der Gedanken als TSAL, also Zahl, und vertreten die Ansicht, dass jede mentale Aktivität Wellen dieser geheimnisvollen Energie erzeuge. Sie hielten das gesamte Universum für eine Hervorbringung des Geistes, geschaffen und belebt durch das kollektive Zahl aller Lebewesen. Ich sagte vorhin, diese tollen Koryphäen, die uns das alles schon vorgedacht haben, haben entsprechende Aussagen gemacht. Wir haben sie bloß nicht bemerkt. Das ist ein Zitat von Einstein. Ein menschliches Wesen ist ein Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Es erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als etwas von allem anderen Getrenntes. Eine Art optische Täuschung seines Bewusstseins. Reine Spekulation, aber es ist so schön. Hat der das damals, der Michelangelo, so gezeichnet, dass das die Umrisse des Gehirns, des universellen Geistes hat, und dann gibt es eine kleine Verbindung zu uns Menschen runter, weil wir mit diesem korrespondieren? Wir wissen, es gibt ein Informationsmeer, wir wollen das Geist nennen. Wir wissen, unser Bewusstsein ist dem untergeordnet. Wir wissen, unser Wille, ein individuelles System, ist dem Bewusstsein untergeordnet. Auf der anderen Seite haben wir ein Unterbewusstsein. Wir wissen, die Gefühle sind angeboren, sind archetypisch, sind untergeordnet. Und im Glaube kommt alles zusammen. Das Universelle, das Archetypische, das Individuelle. Der Geist ist Vorläufer aller Dinge, die Grundessenz alles Existierenden. Vom Geist gehen alle Dinge aus, sind Geist geschaffen, Geist geführt. Es gibt inzwischen schöne Versuche. Hier jetzt als Beispiel die Arbeitsgruppe Mandel in der Universität Rochester. Die beschreiben und zeigen, dass bereits das Wissen, das potenzielle Wissen des Beobachters über eine Messmöglichkeit ausreicht, um Quanten in die Realität zu befördern. Wir hatten vorhin diesen Versuch kurz skizziert, wenn ein Messsystem da ist, entsteht ein Teilchen. Aber wenn diese Wissenschaftler nur wussten, dass es jetzt eine Messmöglichkeit gibt, hat sich bereits das Quant geoutet. Also die bloße Möglichkeit, das ist die Quintessenz, die bloße Möglichkeit, dass es aufgrund einer erdachten Methode eine Information über einen genauen Quantenweg geben könnte, zwingt das Quant, sich zu outen. Und umgekehrt geht das auch. Scully von der Universität Neu-Mexiko hat festgestellt, dass der Zweifel, also das, ach, vielleicht geht's doch nicht, sofort ein Löschen der Realität darstellt. Wahrnehmung und Gestaltung der Realität ist verbunden mit dem Geben von Sinn und Bedeutung. Und das Geben von Sinn und Bedeutung ist verbunden mit Intellekt, Vernunft einerseits und Bewertungsgefühl andererseits. Und das entspricht dem Einsatz von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Gefühle sind angeboren, also irgendwo abgespeichert. Sie sind demnach bereits vorhanden, bevor ein Lebewesen entstanden ist, steuern das Lebewesen aber in seinem Verhalten ein Leben lang. Wir sind in unseren Gefühlen untereinander gleicher als in jedem anderen Merkmal. Und deshalb sind auch die unmittelbaren Folgen der Gefühle, die Emotionen, reine Resonanzgebilde, zwecks nonverbaler Kommunikation. Wenn es gute Schauspieler gibt, die anfangen zu heulen, dann heulen wir mit, wenn wir in Resonanz liegen. Von Lipton, der hat das sehr schön dargestellt. Dieses obere Bild, Machu Picchu, besteht aus 20 Millionen Pixelpunkten, von denen jeder ein Bit an Information darstellt. Und diese Menge an Information kann das Unterbewusstsein pro Sekunde verarbeiten. Und nun ist die Frage, und wie viel kann das Bewusstsein verarbeiten in der gleichen Zeit? Und der ist vergrößert, dieser Punkt hier. Das heißt, unsere Gefühlswelt ist viel, viel mehr aktiv als unsere Vernunft. Wir glauben, wissen aufgrund unserer Gedanken und Gefühle. Unsere Gedanken und Gefühle sind die Folgen unserer Erfahrung. Unsere Erfahrungen sind die Folge unseres Bewusstseins und Unterbewusstseins. Unsere Bewusstseinsmomente sind Teil eines individuellen Informationsfeldes. Das individuelle Informationsfeld ist Teil eines universellen Informationsfeldes. Und das universelle Informationsfeld ist Bestand des allumfassenden Geistes. Und nun kommen wir zu den für mich sehr spannenden Mechanismen. Was wir Erlebnisse nennen, sind Reaktionen, die auftreten, wenn Energien aufeinandertreffen. Konkrete Materieenergie begegnet und berührt geistige Energie, also Information. Das ist unsere Wahrnehmung, wo elektromagnetische Schwingung eines Senders einem Empfänger begegnet. Und es entsteht aus dem Rauschen heraus eine Filterung von Einzelmomenten. Hier nochmal als Beispiel gebracht. Ich sehe einen Baum. Was ist passiert? Ich hatte es Ihnen vorhin schon in dem Raum erzählt. Die Sonne regt Elektronen an, Die Elektronen kommen auf eine höhere Stufe, wenn sie nicht rausgeschlagen werden, sogar aus dem Atomverband, fallen wieder zurück und beim Zurückfallen senden sie Energieteilchen, die in Resonanz liegen mit meinem Augenhintergrund. Hier nochmal als Satz gesagt, Energie wird in unser bewusstes Gewahrsam gebracht und wir erzeugen schöpferisch Form, Struktur, Gestalt mit Sinn und Bedeutung als getrennte Einheiten und erschaffen damit Raum und Zeit. Die Dinge der materiellen Welt existieren nur in Beziehung zu einem Bewusstsein. Mitschöpfertum ist eine inhärente Eigenschaft. Und für diesen Abschnitt ist offiziell, nicht von mir, obwohl mein Buch so heißt, aber es ist nicht von mir begründet, das Wort Quantenphilosophie eingeführt worden. Das ist hier nochmal sehr schön zu sehen. Das Ich, das soll dieses hier sein, nimmt die Energie der äußeren Welt in seine Innenwelt, Bewusstsein, Unterbewusstsein und Geist auf, prägt dann innere Bilder, das ist dann die Verwandlung der Energie, und gibt diese Vorstellung als Schöpfung in die äußere Welt effektiv zurück. Diese materielle Welt kann in keinem Fall existieren ohne die Spiegelung der inneren Welt. Und das hat Herr Brunton bestens damals schon erkannt. Wenn wir glauben, wir erlebten eine Welt außerhalb von uns, erleben wir in Wirklichkeit das Selbst innerhalb von uns. Das sind die drei ordnenden Begriffe in den Quantenaktivitäten. Die Superposition haben wir besprochen, das ist die Überlagerung von Möglichkeiten. Auswahl von Möglichkeiten, wir haben sie besprochen. Und dann gibt es eben noch dieses eigenartige System der Verschränkung. Das habe ich aber hier weitgehend mal rausgelassen, bloß man sollte es immer mit berücksichtigen. Das bedeutet, dass nicht raumgebunden, nicht zeitgebunden Geschehnisse entstehen, weil bestimmte Teilchen miteinander verschränkt verbunden sind. Niels Bohr sagt, eine Erscheinung ist nur dann eine Erscheinung, wenn sie eine beobachtete Erscheinung ist. Recht hatte. Und jetzt sagt John Wheeler sehr richtig, jemand, der Beobachter ist jemand, der am Entstehen des Sinns beteiligt ist. Und wir müssen jetzt unterscheiden. Das Beobachtete, das ist die Schöpfung, das Gewirkte, bei Castaneda heißt das Tonal, ist sehr schön dargestellt, das Diesseits, die manifestierte Raumzeit, wo auch die Zeit abläuft, ein Vorher-Nachher, die Kausalität, Welt der Erscheinung, manifestierte Wirklichkeit, in diesen Grenzen angelernte Wahrnehmung, alles, was wir sehen, hören, erfühlen können, wofür wir Worte und Begriffe haben, das ist gelernt. Das ist die Welt der Form von Gegensätzen. Es gibt hier, wissen Sie, ohne Gegensätze könnten wir überhaupt nichts erfahren. Wir müssen erfahren, was warm ist, damit wir Kälte bezeichnen können. Wir müssen erfahren, was Traurigkeit ist, damit wir Freude erfahren können. Also die Sätze der Gegenkeiten. Und hier ist logisches Denken an einzelnen Dingen, entweder oder. Und ganz ein anderes System ist der Beobachter, der Schöpfer, das Wirkende. Das Jenseits, unabhängig von Raum und Zeit, verwendet mehr aller Möglichkeiten. Das ist der kosmische Mensch. Das Ich als Persönlichkeitskern, schlecht zu erklären. Das ist überall, hat keine Zeit, ursachelos, schöpferisch, Energie mit ordnender Intelligenz, voller Wesenheiten, voller Bewusstsein. Und vorhin war es in der Einführung schon zu hören, es gibt jetzt noch eine Differenzierung. Dieses sogenannte Nagual, das Jenseits, hat wieder zwei Bereiche. Erstens ist es der absolute Kern, die Prima Causa, aus dem, wie bei einem Samen, die Möglichkeiten heraustreten können, der absoluten Vereinigung aller Gegensätze, dem einen. Und jetzt gibt es noch etwas als Zwischenstufe zu dem Diesseits, das unmanifestierte Relative. Ein Zwischenreich zwischen Kern und Diesseits, unsichtbar. Welt der Archetypen, Ideen, Naturgesetze, die aus dem einen hervorgehen, aus dem einen hervorgehen, mit fließendem Übergang zum Diesseits, dem sogenannten manifestierten Relativen, wo sich eine Form materialisiert und Gestalt annimmt. Und wir können jetzt unsere Aufmerksamkeiten auf jeden dieser Welten fokussieren. Also wir können, das ist unsere tägliche Routine, die Aufmerksamkeit auf das Diesseits wenden. Wir können aber auch unsere Aufmerksamkeit auf das unmanifestierte Relative. Das wird zwar oft erlebt, aber wir akzeptieren es nicht. Wir wissen nicht, dass das eine extra Aufmerksamkeit ist. Und weil wir das nicht gelernt haben, können wir auch das System nicht steuern, obwohl es steuerbar wäre. Und schließlich haben wir noch die Aufmerksamkeit auf die absolute Einheit. Sie wird als Vereinigung des Bewusstseins von Diesseits und Jenseits angesehen, das, was die Alchemie lehrt. Und das ist erst nach größerem Lernprozess erlebbar, dann allerdings auch beliebig steuerbar. Ich weiß nicht, ob Sie luzide Träume schon mal erlebt haben. Das ist genau dieser Bereich. Intuition ist identisch, ich nenne das Intuition, diesen Zwischenreichsbegriff, identisch mit der unbewussten Aufmerksamkeit auf das unmanifestierte Relative. Und C.G. Jung sagte, eine Form der Wahrnehmung ohne Sinnesorgan, ähnlich der Ahnung als Wahrnehmung mit Hilfe des Unbewussten. Wieder so eine didaktische Zwischenmoment. Eine Welle wird im universellen Kontext zu lokaler, konkreter Information, wenn wir Menschen als Raum-Zeit-Konstruktion, die wir darstellen, bewusst fragen, beobachten, messen, um Wissen zu erzeugen. Und John Wheeler sagt mit Recht, aus der Erkenntnis, dass das Bewusstsein des Agens ist, dass ein subatomares Teilchen etwa ein Elektron existent werden lässt, sollten wir nicht voreilig schließen, wir seien die einzigen Agenzien in diesem schöpferischen Prozess. Wir erschaffen zwar subatomare Teilchen und dazu das gesamte Universum, aber umgekehrt erschaffen sie auch uns. Eins erschafft das andere im Rahmen einer selbstregulierenden Kosmologie. Und wir müssen immer drei Einheiten hier wieder unterscheiden. Es ist einmal der Beobachter, das Subjekt, das betrachtete Objekt, das Beobachtete und nicht zu vergessen auch die Umgebung. Feng Shui lässt grüßen. Das heißt also, diese Umgebung spielt auch eine entscheidende Rolle. Und zwischen allen diesen Systemen wird Information und Energie ausgetauscht. Die Wissenschaft ist so stolz auf ihre Objektivität, aber es gibt sie nicht. Es gibt sie wirklich nicht. Wir können machen, was wir wollen. Wenn der menschliche Geist seine Welt objektiviert, bleibt er notgedrungen außerhalb, da er seinem Wesen nach nicht objektivierbar ist. Da aber alles, was in unseren Gedanken und im Bewusstsein existiert, allein und ausschließlich vom Geist produziert wird, ist immer der Geist Urheber aller Dinge, auch der Wissenschaft und ihren Ergebnissen. Wir wollen es nur unter keinen Umständen akzeptieren. Schrödinger hat das wunderschön dort klargemacht in einer Lesung. Damals war er krank, hat sie vorlesen lassen von seinem Assistenten. Deswegen ist sie überliefert. Das war in England. Ohne es uns ganz klar zu machen und ohne dabei immer ganz streng folgerichtig zu sein, schließen wir das Subjekt der Erkenntnis, das sind wir eben, unser Geist, aus dem Bereich dessen, was wir an der Natur verstehen wollen, aus. Wir treten mit unserer Person zurück in die Rolle eines Zuschauers, der nicht zu dieser Welt gehört, welche letztere eben dadurch zu einer objektiven Welt wird. Und dann sagt er eben, es ist eigenartig, wir sind die Schöpfer von dem, was wir untersuchen und trotzdem wollen wir es nicht anerkennen. Wir machen uns das gewöhnlich nicht klar. Auch Wigner sagt, es ist das Bewusstsein, das aus der Quantenunschärfe die klare Realität macht. Nur wenn das Ergebnis einer Beobachtung das Bewusstsein des Beobachters beeindruckt, sehen Sie, das ist das, was ich mit Sinn und Bedeutung geben bezeichne, entsteht eine einzige Realität. Es ist schon paradox. Unser Geist projiziert seine Kraft mit Hilfe der Gedanken und mit Hilfe des Bewusstseins nach außen in eine selbstgebaute Raumzeit, objektiviert damit und glaubt dann felsenfest, das Geschehen hätte eine von ihm unabhängige Wirklichkeit. Ja, Herr Schrödinger hat es nachher mit seinen Worten genauso gesagt. Demnach ist alles geistgesteuert. Pointiert könnte man sagen, wir handeln unwissenschaftlich, wenn wir die Fragestellung nach dem Geist und seiner Wirkung auf Materie und Leben missachten. Der Mangel dieser Erkenntnis macht sich heute in unserer Gesellschaft massiv bemerkbar. Was ist Information? Es ist sinnlos, von Information zu sprechen, ohne dass diese sich auf etwas bezieht. Information ist Festlegung einer Energiegröße, eines Energiemusters aus dem Rauschen heraus, durch Geben von Sinn und Bedeutung, also durch zielgerichtetes Verstehen der Information. Es ist eine Definition, die kann jemand anders sagen, aber so verstehe ich sie. Energie kann nur wirken, wenn sie von einer Zielstruktur erkannt und resorbiert wird, das wissen wir. Genauso kann Information nur wirken, wenn sie von einer Zielstruktur verstanden und mit Sinn und Bedeutung versehen wird. Alles, was wir haben, ist Information. Ausgehend von unseren Sinneseindrücken, von den Gefühlen, von den Fragen, die wir stellen, von der Interpretation. Und die Wirklichkeit konstruieren wir erst danach, abgeleitet von diesen so erhaltenen Informationen. Unsere Welt, einschließlich der Natur, entsteht letztlich durch unser geistiges Konstrukt aufgrund unserer Eindrücke durch zufließende Information. Wirklichkeit und Information ist dasselbe, sagt Zeilinger. Information ist der Urstoff des Universums. Acht auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Acht auf deine Worte, denn sie werden deine Handlung. Acht auf deine Handlung, denn sie werden Gewohnheit. Acht auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Acht auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Absolut richtig. Tja, und jetzt bin ich schon fast am Ende mit der Zeit, aber glauben Sie bloß nicht mit meinem Vortrag. Deswegen muss ich jetzt eine Brücke schlagen. Es geht mir jetzt darum, dass Sie verstehen, dass tatsächlich unser Bewusstsein, unsere Gedanken reine Energiesysteme sind. Das heißt, eigene Quanten besitzen. Und das hat Bohr damals schon postuliert, das bewusste Denken bringt winzige Energieaustausche mit sich und deshalb ist nur eine quantenphysikalische Erklärung qualifiziert, das Bewusstsein zu beschreiben. Immer wieder haben die Wissenschaftler das postuliert, dass diese Einheiten dann Psychons, Egons, Kortikons heißen. Also sie haben immer wieder versucht, dem Bewusstsein Quanten unterzuschieben. Und nun kann man sich fragen, welche Systeme treten in direkte Wechselwirkung mit dem Bewusstsein? Da sind wir wieder beim Spin. Wir hatten angefangen mit dem Spin und wir sind wieder beim Spin. Informationen für Kräfte sind in Spins kodiert. Elektronenspins sind für Bindungen verantwortlich. Ich wiederhole das nochmal, was ich vorhin sagte. Und der Spin ist verantwortlich für alle Quanteneffekte. Alles, was wir von Quantenmechanik reden, ist am Spin aufgehängt. Spin ist sogar der Grund für diese Verschränkung. Und es gibt neue Untersuchungen, die zeigen, dass ungepaarte Spins Bewusstsein generieren. Na, so schnell wollte ich nun auch wieder nicht. Alle Naturkräfte sind Kombinationen aus Masse und Spin. Spin sind die Architekten von funktionellen Molekülen. Der Spin sorgt für ein Ordnungsschema. Und nun zeigen tatsächlich wissenschaftliche Versuche, dass Gedanken und Vorstellungen des Experimentators Spins von Elementarteilchen schalten können. Sehen Sie das hier. Ein Spin hat eine bestimmte Richtung und kann klappen in die Gegenrichtung, wenn es das Elektron betrifft. Andere Spins haben andere Richtungen. Und tatsächlich können die Gedanken eines Experimentators Spins schalten. Der Experimentator kann sie dahin schalten, Und er kann auch es zappeln lassen zwischen beiden Richtungen. Und der Davis beschreibt die Versuche, die übrigens seit 1990 bekannt sind, dass auf diese Weise der freie Wille eines Physikers in die Mikrowelt eindringt, innerhalb dieser Versuche. Und dass die neue Physik den Geist zurück in eine zentrale Stelle in der Natur stellt. Alles, was Spins beeinflusst, beeinflusst auch Krankheit und Heilung. Und nun kann man sich wieder fragen, welche Energien sind denn bekannt, die Spins beeinflussen? Und nun haben wir erstmal von einem Modell zu reden. Und da die Zeit vorbei ist, werde ich Ihnen nur noch die Aussicht dazu zeigen. Es ist eine Energie, die immer eine größere Rolle spielt, die aber uns alle zu 95% durchdringt. Es ist die wahre Macht im All. Das, was wir sehen können und als Lebensumstände definieren, macht maximal 5% aus. Also das, was wir mit elektromagnetisch bezeichnen. Die übrigen enormen 95% folgen teilweise nicht den Gesetzen, die wir normalerweise Naturgesetze nennen. Sie sehen das hier nochmal schön dargestellt. Das ist die sichtbare Materie. Aber das meiste, was im Universum existiert, ist eine andere Energie. Und ich würde diese Energie nicht erwähnen, wenn die genau korrespondieren würde mit der Kraft, die Spins beeinflusst. Das ist die neue Darstellung. Vor 25 Jahren dachten wir noch, alles besteht aus dem, was wir hier mit Sichtbarem bezeichnen. Nein, die Mehrheit der Energien hat etwas anderes als Präsenz. Sie sehen hier, die dunkle Materie liegt über unserer Galaxie als ein dichter Nebel unsichtbarer Teilchen. Und die Masse dieses Nebels verteilt sich auf ein Gebiet von fast 10-fachen Galaxiedurchmesser. Das ist ganz hübsch, sagt eigentlich nicht viel aus, aber diese dunkle Materie ist so in Fäden im Universum und sieht so aus wie unser Mikromoment von einem Neurongeflecht der Maus. Also wie im Großen, so im Kleinen. Wichtig ist, dass diese dunkle Materie eine Kraft steuert, die wir mit schwacher und elektroschwacher Kraft bezeichnen. Und diese elektroschwache Kraft ist der Beeinflusser der Spins. Jetzt mache ich mal so schnell weiter, dass wir nochmal eingreifen können, dass Sie es verstehen. Diese schwache Kraft ist enorm stark Sie ist viel stärker als die Photonen, auf denen wir alles aufbauen. Schauen Sie, die Photonen liegen an dieser Energie. Aber die schwache Kraft, die die Spins einbaut, sind da oben. Die sogenannten W-Bosonen und Z-Teilchen. Und diese schwache Kraft bricht die Symmetrie auf. Deswegen können wir überhaupt erst handeln. Deswegen können wir überhaupt erst durch Wille etwas bewegen. Wenn alles symmetrisch wäre, würden wir es ja gar nicht von der Stelle bewegen können. Also diese Asymmetrie spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und sehr, sehr spannend. Die ganze Natur baut sich auf einer bestimmten Händigkeit auf, die genau durch diese schwache Kraft entsteht. Die Händigkeit heißt, Aminosäuren, die linkshändig sind, nur die sind in unserem Organismus verwertbar. Haben wir rechtshändige, können wir damit nichts anfangen. Kohlenhydrate dürfen nur rechtshändig sein, damit sie verwertet werden können. Zucker. Die Ursache hängt mit den Spins der Elektronen zusammen. Und jetzt sehen Sie etwas sehr Wichtiges. Hier oben ist unser Vakuum. Vakuumenergie. Und Sie sehen, die dunkle Energie und die Materie ist identisch mit dem, was wir vorhin mit Vakuum bezeichnet haben. Damit sind wir fast vollständig ausgefüllt mit dieser dunklen Energie und dunkler Materie. Und dieses Modell zeigt auch, wie dann die schwache Kraft, die hier unten liegt, beeinflusst wird. Und es ist jetzt eine Idee, ja, hier nochmal, die Teilchen der dunklen Materie korrespondieren sowohl mit der Gravitation als auch mit der schwachen Kernkraft. Sie sehen es hier. Und die Idee ist jetzt, dass diese dunkle Energie und dunkle Materie absolut identisch ist mit dem, was wir mit Gefühlen und Emotionen bezeichnen. Das ist eine Idee von einer Astronomin in Italien und ich finde das sehr spannend, das sollte weiter untersucht werden. Geschätzt 1 Milliarde von diesen Teilchen durchqueren unseren Körper innerhalb weniger Minuten, ohne dass wir die Energie direkt merken. Aber das ist ja auch gerade die Voraussetzung dafür, dass diese Energie geschaltet werden kann durch Bewusstsein. Das ist das Postulat, Sie sehen es hier von Frau Conforto. Die elektroschwache Kraft ist purer Informationsempfänger für Emotionen und Vernunft. Die Eigenschaften der dunklen Materie sind sämtlich übertragbar auf Eigenschaften der Gefühle. Ist ohne Gewicht, keine Gravitation, keine Trägheit, keine Geschwindigkeitsgrenze, unsichtbar, nimmt aber teil an allen Effekten elektromagnetischer Strahlung, ist also auf unsichtbare Art an leuchtende Materie gekoppelt. Ordnung und Qualität von Enzymen und Hormonen hängt mit den Enzymen und dem Kernspin zusammen. Das wiederum hängt von der Aktivität unserer Botenteilchen der schwachen Kraft ab. Und das sind auch Eigenschaften, die den Gefühlen zugeschrieben werden. So, jetzt schaue ich nochmal, dass ich kriege hier schon die Mahnung, ich sehe es an Ihrem Blick, Herr Bischof, Sie brauchen fast nichts zu sagen. Gibt es Hinweise, dass Gefühle tatsächlich den Elektronenspin beeinflussen? Ja, es gibt. Kernspin-Beeinflussung macht glücklich. Wissenschaftler der Harvard-Universität, depressive Patienten fühlen sich nach einer Untersuchung bis zu einer Woche deutlich zufriedener. Und das ist eine ganz spannende Untersuchung. Eine Untersuchung in einer Kirche, wo ganz viele Menschen hochwertig Gefühle investieren. Und hier ändert sich der Spin von Kernen von Atomen. Messbar. Und es gibt auch Überlieferungen, die das genauso sagen. Interessant ist, dass diese Kräfte natürlich auch nach außerhalb wirken. Dafür gibt es inzwischen auch gute Untersuchungen von Princeton Engineering Anomalies Research, vom Global Consciousness Project. Ich vermute, die meisten von Ihnen wissen, wovon ich rede, sodass wir das nicht sagen können. Es ist auch Heilung über die Entfernung mit diesem Modell möglich. Ich bin gleich zu Ende. Und interessant ist dann etwas, wenn das alles so abläuft, wie ich es Ihnen sage, dann müsste das Universum wie ein Computer programmierbar sein, mithilfe unseres Bewusstseins. Und dafür werden inzwischen tatsächlich Kongresse abgehandelt, wissenschaftliche Kongresse von Seth Lloyd, Programming the Universe. Und es gibt ganz neu hier, das ist aus Bild der Wissensspektrum der Wissenschaft, das Universum ist ein Computer, der aus dunkler Materie und Information arbeitet. Der geläufige Computer hat 1-0, Universumcomputer, Welle oder Teilchen, Möglichkeit oder konkret, Virtualität oder Realität. Das ist beim Greg Baden sehr schön dargestellt worden. Es gibt ein Einloggen, eine Programmwahl und ein Auslocken. Und das ist im Gebet tatsächlich der Fall. Die Nobelpreisträger, ich habe drei Bilder nur noch, die Nobelpreisträger haben das genauso schon erklärt gehabt. Der Geist ist nicht eine späte Folgeerscheinung der Evolution, sondern hat schon immer existiert, als Quelle und Voraussetzung für unsere physische Wirklichkeit. Der Geist hat das Leben hervorgebracht und aus diesem, auf diese Weise entwickelten sich schließlich die Lebewesen. Und das ist ein Vortrag von Max Planck und das wurde mir damals zur Kenntnis gegeben von der Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft. Ich durfte es nicht weitergeben und dann wurde es abfotografiert, so wie hier auch fotografiert wird und jetzt ist es überall drin. Und als ich dieses schöne Manuskript dann verwenden wollte in meinem Buch, hat die Gesellschaft gesagt, nee, mein Lieber, jetzt hast du den Copyright verletzt und nun kriegst du es nicht mehr. Ich wollte es hier nochmal rausbringen, was er so Wichtiges gesagt hat. Es ist im Grunde genau das, was ich Ihnen heute gesagt habe. Der Geist ist Ursprung aller Materie, nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht. Der unsterbliche Geist ist das Wahre. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott, sagt der Herr Eisenberg. Dankeschön, Entschuldigung, dass ich verlängert habe. Vielen Dank. Ja, ich ahnte
ja,
schon.
Wir haben halt jetzt nur noch 10 Minuten Zeit für Diskussion statt 20, aber wir haben die Zeit. Sind irgendwelche Fragen zu diesem Vortrag oder Diskussionsbeiträge?
Da vorne schon. Ach, das Mikro ist hier.
Sie sprachen vorhin Psychotria und Ayahuasca an. Mich würde interessieren, wie ist der Mechanismus? Warum ist das so wichtig? Ich habe das jetzt schon öfters gehört. Ayahuasca ist im Moment, ich sag mal, so ein Mode, ich sag mal fast schon Mode. Sting hat es genommen und. Mich würde es interessieren. Und was ich jetzt gelesen habe, vielleicht haben Sie da auch eine Ahnung. Und zwar, es gibt holotropes Atmen. Mit holotropen Atmen kann man wohl auch diesen Bewusstseinszustand. Haben Sie da irgendeine Information drüber?
Ja, es ist deshalb wichtig. Ich sagte am Anfang, wir bestehen in unserem Erleben aus Neokortex, Vernunft, Bewusstsein und limbischem System, Gefühlswelt, Geben von Sinn und Bedeutung. Das sind die beiden Einheiten. Ich sagte Ihnen, der Neokortex ist der Filter, der Sensor für das limbische System. Wenn wir diesen Filter, diesen Sensor abschalten könnten, sprich Neokortex, sprich das Bewusstsein, sprich die Vernunft, dann leben wir hauptsächlich in der Gefühlswelt. Ich hatte Ihnen gleichzeitig gesagt, die Gefühlswelt ist eigentlich das Allumfassende in uns, ist das, was uns ans Meer der Möglichkeiten schalten kann durch Resonanz. Und jetzt ist es so, durch alle Mechanismen, die das Bewusstsein in der Aktivität niederdrücken können, können Sie das limbische System in der Funktion hochheben. Und das macht das Ayahuasca, beziehungsweise das DMT ist es ja, das macht Alkohol, Sauerstoffmangel im Neokortex. Der Neokortex braucht weit mehr Sauerstoff als das limbische System, deshalb setzt der sofort die Aktivität runter. Das passiert bei Extremsituationen als Sportler, Marathonläufer, auch wieder aus Sauerstoffmangel heraus. Also alles, was den Neokortex supprimiert, ist in der Wirkung der Droge von DMT gleichgeschaltet. Und das holotrope Atmen gehört dazu.
Herr Professor Warnke, Sie erwähnten die bewusst oder möglicherweise willentlich herbeigeführte Persönlichkeitsumwandlung in Beziehung jetzt auf Krankheiten, Diabetes haben Sie besonders hervorgehoben. Also mir ist eigentlich nur bekannt aus der Literatur, es kommt ja zu diesen dissoziativen Störungen, da ist aber die gesamte Persönlichkeit, also die ursprüngliche, auch nicht mehr vorhanden. Das heißt, die persönlichen Erinnerungen, also jetzt kurz gesagt, was nützt es, wenn einer dann seinen Diabetes sozusagen los wird, aber nicht mehr weiß, dass er Frauen und Kinder hat, sondern in dieser Person eben eine ganz andere Biografie auch dahinter steht.
Ja, Nee, die Frage ist natürlich berechtigt, wenn Sie so in die Anwendung gleich gehen. Ich fand es nur interessant, dass überhaupt dieser Weg beschritten werden kann, dass man über ein Lernen seine Persönlichkeit verändern kann, sodass die Krankheiten, die an der ursprünglichen Persönlichkeit hingen, nun auch verschwinden. Also das Beispiel mit der Allergie war folgendes. Diese Menschen, die ausgesucht worden waren, waren auf Orangen empfindlich, kriegten allergische Reaktionen. Und die wurden dann im Labor umprogrammiert in eine andere Persönlichkeit, was übrigens 14 Tage bis 4 Wochen dauert. Und wenn die dann Orangen gegessen haben, gab es keine Allergie mehr. Oder ein anderes Beispiel ist, dass ein Yogi von der Schlange gebissen wurde, von der Kobra gebissen wurde, ein Gift nachweislich, das tödlich wirkt, sich injiziert hatte und jetzt seine Persönlichkeit umstellte und eine Persönlichkeit sich vorstellte, die nicht von der Schlange gebissen wurde. Und daraufhin war auch nach einigen Stunden keine Reaktion mehr im Körper auf dieses Gift zu merken. Es war vor allen Dingen eben nicht tödlich. Mir kam es nur darauf an, dass das überhaupt möglich ist und dass wir den Wirkungsmechanismus herausfinden müssen. Wenn nachher die Anwendung kommt und solche Differenzen, wie Sie es jetzt sagen, entstehen, muss eben weiter geforscht werden, wie man das richtig steuern kann. Ich kann Ihnen das heute auch nicht sagen.
Waren noch weitere Fragen?
Ja, bitte da hinten. Herr Warnke. Ja, hört man mich? Ja. Hier bin ich.
Ach, Entschuldigung. Ich dachte, er hätte das Mikrofon in der Hand. Ja,
ja, ja. Ja, ich bin einfach denkender Wissenschaftler und mich haut das natürlich schon um, die vielen Folien, die Sie angehängt haben. Und ich habe viel gesehen, was wir nicht sind. Das heißt, es ist viel aufgeführt worden. Auch Spinnen, im Grunde genommen sind wir ja nicht, sondern es werden Auswirkungen gemacht. Es werden immer wieder Auswirkungen gemacht auf etwas. Sie haben viel beleuchtet, wie Watzlawick auch sagt, unter der Lampe ist jetzt viel erschienen. Das heißt also, da ist viel aufgeführt worden. Wer macht das Licht an? Das heißt, die entscheidende Frage ist, was ich so ein bisschen noch erwartet habe, Bewusstsein. Wer bin ich eigentlich? Das heißt also, was Aristoteles auch sagt, wir haben ein inneres Gestaltungsprinzip. Alles hat ein Gestaltungsprinzip. Jede Materie, alles, was da ist. Und ich habe ein anderes als der Baum, als die Lerche oder als Sie. Und wir haben ein inneres Gestaltungsprinzip, das die Form, mein Wachstum, meine Fortpflanzung, auch meine Ernährungsmöglichkeiten, da brauche ich keine Fragen. Wenn ich mich diesem anschließe, dann weiß ich eine Antwort darauf. Und das ist die... Man sagt auch Seelengesundheit oder meine Seele. Für mich ist der Impuls des Bewusstseins so ein bisschen schwammig. Das heißt also, ich hätte gerne noch einen Impuls gehabt. Was ist das für eine Gestaltungsform, die das alles, was wir aufgezeigt haben, erzeugt? Das heißt, wir sind ja nicht das Gehirn. Wir begeben uns in eine Situation, wo wir immer wieder, Sie sind Biologe, das habe ich auch gemerkt, das heißt, wir sagen immer, dass das Gehirn das macht, was wir sind. Wir sind das Gehirn, wir sind ja nicht unser Körper. Und letztendlich begegnen wir auch unserer Umgebung nicht mit unserem Gehirn. Wir sind ein oszillierendes System, wir begegnen all unserer Materie, der Umgebung, ob dem Baum oder dem Stuhl, den ich ansehe, damit kommuniziere ich und zwar oszilliere ich damit, bevor überhaupt das Gehirn irgendwas gemacht hat. Das heißt, das Gehirn kommt erst viel später und später kommen Strukturen eventuell, die erschaffen werden, woraus ich dann eine Handlung mache oder im Alltag eine Handlung vollziehe. Aber man kann das nicht auf das Gehirn reduzieren und nachher sagen, dass auch die neuronalen Prozesse, dass ich das bin oder dass das ein Teil von mir ist. Und das wäre vielleicht so, ja, eine Frage.
Ja, schön. Ja, nee, auch Ihr Statement war schön. Ja.
Die Frage ist, ja, was glaub, aus Ihrer, haben Sie wahrscheinlich auch verstanden, ja. aus Ihrer Sicht der Impulsgeber, das heißt der Formgeber sein kann. Und das ist ja auch nicht was, dem bin ich angeschlossen, aber ich bin individuell. Ich fühle mich trotzdem individuell, auch in dieser Formgebung.
Also ich finde das sehr schön, was Sie als Statement und als Frage aufwerfen, weil das ist natürlich so ein springender Punkt. Und das Schlimme ist, ich kann Ihnen keinerlei Beweise dafür bringen. Es sind einfach subjektive Erfahrungen, die ich Ihnen jetzt sagen könnte. Ich unterscheide zwischen einem Ich. Dieses Ich hat nichts mit der Materie zu tun von mir. Dieses Ich ist ein Zustand von Erfahrung. Und interessant ist, dass dieses Ich sich auch erst prägt aufgrund der Kommunikation mit der Umwelt. Also jedes Baby wird mit einem Ich geboren, das sich dann erst zu einer Persönlichkeit entwickelt aufgrund der Kommunikation mit der Umwelt. Soweit ist das in der Wissenschaft geklärt. Jetzt ist aber das Ich nicht alleine da, sondern es ist auch ein Bewusstsein da. Und dieses Bewusstsein ist das, was ich hier hingeschrieben habe. Das ist ein Schalter. Ein Schalter, der Informationen zu mir fokussiert und die ich auf die Materie bzw. auf mein Erleben schalten kann, dieses Bewusstsein. Und so kann ich diese Ich-Persönlichkeit nochmal transzendieren. Das heißt, ich kann sie nochmal differenzieren, ich kann sie nochmal umformen und ich kann sie sogar sprunghaft umformen, mithilfe des Bewusstseins. Dieses Bewusstsein ist aber nicht an mich gekettelt, sondern das ist ein universelles System, das Bewusstsein. Sonst gäbe es uns ja nicht auf dieser Welt. Die Evolution hat uns ja mit einem Bewusstsein erschaffen. Und ich benutze dieses Bewusstsein mithilfe bestimmter Strukturen, die die Materie mir vorgibt. Das heißt, ich kann Informationen abrufen als Elektron nicht. Deswegen hat Charon gesagt, die Elektronen haben uns aufgebaut, um Erfahrungen zu erleben, die sie selber als Elektronen nie hätten erfahren können. Also, Ihre Frage ist für mich, oder ich sage mal, die Erklärung auf Ihre Frage ist für mich auch noch nicht deutlich, ganz deutlich. Aber ich habe das als Modell. Es gibt die Ich-Persönlichkeit, die sich aber gebildet hat. Jeder von uns hat in seinem Leben die Chance, eine eigene Persönlichkeit zu bilden. Und ein universeller Modus, sprich Bewusstsein, ist tätig, und Unterbewusstsein, das ist für mich immer Strich Unterbewusstsein, ist tätig, um Informationen zu dieser Persönlichkeit zu fokussieren und dann zu reagieren. Aber ich bin sehr einverstanden, wenn Sie sagen, auch wenn Sie jetzt nicken, das reicht mir immer noch nicht. Mir reicht es auch nicht, ja.
Ja, ich denke, wir werden das auch nicht ausdiskutieren können. Leider ist die Zeit zur Diskussion jetzt vorbei. Und wir... Nein, es ist vorbei einfach jetzt. Und
ich wusste, wenn Herr Bischof kommt, dann haben wir keine Chancen.
Und wir haben jetzt 25 Minuten Pause bis zum nächsten Vortrag.
Stimmt das? Ja.